Liebe Abonnentinnen und liebe Abonnenten, an dieser Stelle möchten wir uns für die teilweise schlechte Tonfrequenz entschuldigen bei euch, wünschen euch jetzt aber ganz viel Spaß mit unserem Zweiteiler. Und kleiner Hinweis an dieser Stelle, wenn ihr nicht auf den regulären Sendetermin für Folge 2 warten möchtet, dann haben wir euch unten in den Shownotes den Link zu unserem Patreon-Portal eingestellt. Des Weiteren noch ein ganz kleiner Hinweis von unserer Seite. Es gab personelle Veränderungen bei uns im Podcast-Team. Christian Martin hat das Team verlassen aus zeitlichen Gründen. Nichtsdestotrotz, der Johann und ich, wir werden die Privatpiloten-Lounge weiterführen. Und jetzt viel Spaß in Hildesheim.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, begrüße euch ganz herzlich im Auswärtstermin bei der Firma Skyfox Maintenance. Wir sitzen in Hildesheim am Flugplatz. Mir gegenüber sitzt Johann. Moin.
Moin Fritz.
Moin liebe Zuhörer.
Und Zuhörerinnen.
So, und dann sind wir beim Geschäftsführer der Firma Maintenance, Skyfox Maintenance. Das ist der Moritz. Moritz, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen.
Hallo Fritz, hallo Johann. Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid.
Vielen herzlichen Dank. Und zu meiner Rechten sitzt Felix. Felix ist der, ja, wie würde ich dich nennen, Pressebeauftragte?
Ja, kann man so sagen. Also offiziell Head of Communications. Also ich kümmere mich jetzt bei Skyfox so um das Thema Öffentlichkeitsarbeit eigentlich, kann man sagen. Ne? Ich gucke mal zu Moritz rüber, der nickt. Also
genau, so richtig. Also auch von mir. Guten Tag.
Ja. Wunderbar. Ja, und damit übergebe ich das Wort an meinen Co-Moderator, den Johann.
Genau, also wir sind ja jetzt hier am Flugplatz in Hildesheim. Die einen oder anderen wissen, dass wir letztes Jahr schon mal hier waren, als gerade ein bisschen was los war. Moritz, magst du ein bisschen was erzählen zum Flugplatz an sich? Was kann man hier erleben, wenn man euch besuchen kommt?
Also der Flugplatz Hildesheim selber ist ein internationaler Verkehrslandeplatz mit ungefähr 1200 Meter Landebahn und Startstrecke. Fast 365 Tage im Jahr geöffnet. Wir haben hier zwei Veranstaltungen,
die das zwischendurch mal schließen lassen.
Einmal im Sommer Mera Luna und dann danach eine Autoveranstaltung. Aber ansonsten immer von 9 Uhr im Sommer, 10 Uhr im Winter bis dann Sunset geöffnet jeweils.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Zugelassen für Flugzeuge bis 5,7 Tonnen mit Ausnahmegenehmigung größer. Allerhand hier am Platz, eine eigene Gastronomie. Wir haben uns als Werft hier mit am Flugplatz. Wir haben einen Flugverein hier mit am Flugplatz. Zwei eigene Tankstellen, die der Flugplatz betreibt, beziehungsweise einer der Verein, einer der Flugplatz. Und mittlerweile drei Flugschulen, inklusive auch einem der Aviators Lounge, einem kleinen eigenen Museum für ältere Luftfahrzeuge, für historische Luftfahrzeuge, mit eigener Restauration hinten dran. Ja. Also allerhand, was man so am Flugplatz hier in Hildesheim finden kann.
Besuch lohnt sich definitiv. Ne?
Auf jeden Fall. Hildesheim ist immer ein Besuch wert, gerade auch Richtung Sommer hin, mit der Gastronomie, mit der eigenen Terrasse.
Ja. Aber da sage ich, also ich komme hier aus der Ecke, nur der Flugplatz. Die Stadt kann man weglassen.
Zwiespalt. Also ich bin ja eigentlich gebürtiger Hildesheimer bzw. Saarstädter. Wer Saarstädt BOA kennt, ziemlich genau auf der Hälfte zwischen Hannover und Hildesheim.
Sollen wir mal Plätze gerade tauschen?
geht es eigentlich? Wir haben ein Weltkulturerbe unter anderem. Aber also die Party kann man hier jetzt nicht feiern, das stimmt.
Felix, wie habt ihr euch kennengelernt, du und Moritz?
Wie haben wir uns kennengelernt? Gute Frage. Also es war eigentlich so ein bisschen über Sport tatsächlich und dann haben wir, also eigentlich Instagram, Sport und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, weil ich komme ja jetzt auch aus dem
ganz grob aus dem Bereich Luftfahrt, deswegen interessiere ich mich natürlich für Flugzeuge.
Und, komm, hau mal raus, was machst du beruflich?
Also ich bin Verkehrspilot, also ich fliege aber 20 beruflich und dementsprechend hat mich das natürlich auch voll interessiert, dass Moritz jetzt einen eigenen Werftbetrieb aufzieht. Fand das natürlich auch total interessant, damit reinzuschnuppern. Und ja, dann hat sich das eigentlich so ein bisschen ergeben, weil ich ja auch auf Instagram relativ präsent bin oder zumindest halt einen eigenen Kanal betreibe, ursprünglich halt auch mit der Motivation, halt Flugbegeisterten so einen Einblick zu geben in das Leben eines Verkehrspiloten. Und genau, also die Leidenschaft für Luftfahrt verbindet Moritz und mich und dann hat sich das einfach so auch ein bisschen ergeben, dass ich da jetzt so ein bisschen mit in der Firma auch was machen kann und macht total viel Spaß, ist echt interessant und wenn man jetzt so vom Verkehrsflugzeug kommt, tatsächlich auch ein großer Gap eigentlich zur allgemeinen Luftfahrt, weil man einfach, ja, kann sich jetzt jeder vorstellen, natürlich erstmal von der Größe her, von der Dimension, aber halt auch einfach von der Komplexität auch, ne? Also es ist total cool, wenn man dann plötzlich wieder bei so einem eigenen Flugzeug relativ viel machen kann, viel sehen kann, also auch die ganze Technik dahinter, ist echt wahnsinnig interessant, also deswegen, ich finde das echt spannend.
Schraubst du denn schon mal mit?
Nee. Nee. Okay. Das nicht, aber ich gucke es mir halt gerne an, also jetzt, wir sind ja vorhin auch mal so ein bisschen durch die Werft gegangen, wenn man dann die Steuerseile sieht, die da verlaufen und auch mal sieht, wie komplex das mit der Kabellage ist und sowas, wahnsinnig interessant, ich kann da viel lernen auch, also mich interessiert das. Ich würde mir gerne mehr merken, aber ich glaube, Moritz ist ganz froh, dass ich keinen Schraubenzieher in Hand habe, sondern höchstens das Smartphone.
Du bist einer der wenigen, die aus der Profifliegerei kommen und auch noch ihre PPL halten. Mhm. Ja? Ist das, wie viel bringt dir das, dass du hier gucken kannst und fliegen kannst? Gibt es da...
Also man muss tatsächlich sagen, also ich bin jetzt... Also man muss erstmal sagen, ich glaube, das habt ihr ja auch in eurem Podcast, den ich jetzt auch gehört habe, als wir uns kennengelernt haben, Fritz, auch oft thematisiert. In Deutschland ist ja tatsächlich das PPL-Fliegen relativ teuer, ne? Muss man einfach mal sagen. Also es ist jetzt kein super entspanntes Hobby, was man mal so eben machen kann, leider, weil natürlich die Luftfahrt, glaube ich, für viele Leute sehr interessant ist und es eigentlich schade ist, dass die Leute hier mit Steuern, Gebühren etc. pp. Allem rausgehalten werden. Grundsätzlich macht mir das aber auch total Spaß. Man muss natürlich sagen, wenn man jetzt Vollzeit arbeitet und dann privat auch noch fliegt, das wird dann natürlich irgendwann auch ein bisschen viel. Aber tatsächlich ist es mir irgendwie schon noch wichtig, das irgendwie zu erhalten. Und der Scheinerhalt an sich ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Man muss ja nur alle 2 Jahre diesen Checkflug eigentlich machen, wenn man jetzt nicht auf seine Stundenanzahl kommt. Und dementsprechend ist es für mich jetzt einfach cool, wenn man da so ein bisschen im Flow halt bleibt. Ich muss jetzt sagen, die letzten Jahre war es ja bei mir dann auch so, dass ich erst im Ausland gelebt habe und so, da war das natürlich dann immer mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Jetzt die letzten Jahre und gerade mit Moritz auch, der hier am Flughafen ist, da ist das natürlich einfacher geworden und also es macht echt Spaß, wenn man dann zwischendrin auch, es ist halt total anders, ne? Also mit einer PPL, du kannst halt losdüsen, machst halt deine Kurve, wo du Bock hast, gehst auf die Höhe, auf der du Bock hast, du fliegst drüber, wo du Bock hast. Und das ist halt natürlich das fehlt einem ja als Verkehrsflieger total. Das wird dir immer gesagt, wo lang sollst. Und ja, und man kann sich natürlich, man muss halt auch sagen, dieses ganze manuelle Fliegen, das kommt ja auf Strecke teilweise, ich will jetzt nicht sagen zu kurz, da ist natürlich jeder Verkehrspilot für sich selber auch gefordert, da ein Augenmerk drauf zu haben, dass man selber auf sein manuelles Fliegen kommt. Wir dürfen das Gott sei Dank noch und dann ist natürlich jeder auch so ein bisschen gefordert, das auch zu nutzen. Aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn man dann mit einer Single-Mod durch die Gegend fliegt, wo man halt wirklich Right Rudder ist, kennen wir alle, ne? Das darf man nicht vergessen, da muss man den auch mal gucken, dass man das Ruder noch benutzt und sowas. Und also ich denke, es ist eine total gute Bereicherung, wenn man privat auch noch fliegt, zumindest ab und zu mal, dass man das nicht verlernt. Das ist schon noch cool. Und ganz andere Herausforderungen, ne? Auch die ganzen Notfälle, Triebwerksausfall, was macht man dann und so, da ist man halt im großen Airbus gar nicht mit konfrontiert, weil wir schieben dann halt ein bisschen Gas nach und dann steigt er halt trotzdem. Es ist schon auf jeden Fall was anderes, aber echt cool. Also tolles Hobby und ich finde es schade, dass es in Deutschland leider so schwer gemacht wird.
Ja, da hast du recht, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen.
Ihr habt ja schon gesagt, ihr fliegt ja jetzt auch in den USA, ne? Habt ihr jetzt auch angefangen, also das Moritz geht jetzt auch bald rüber. Und ich durfte ja einen Teil meiner Ausbildung auch da absolvieren und das ist halt wirklich total anders, ne? Also das ist halt wirklich auch ja, anerkannt, dass die Leute auch so einen Flieger benutzen, um längere Distanzen einfach zu überwinden auch. Ne? Und das ist halt total super, weil das halt einfach den Leuten einfach gemacht wird, dort zu fliegen. Und das ist total toll eigentlich. Also ja, das ist den Leuten halt egal, aus welcher, ich will jetzt nicht sagen, aus welcher Schicht, ist jetzt nicht total egal, aber es ist natürlich deutlich kostengünstiger und ist total geil, dass einfach jeder fliegen kann, wie er will.
Ja, ja, es gehört zur Infrastruktur dazu, ja, die Fliegerei. Und es ist ein Verkehrsmittel wie bei uns hier die Bahn, das Auto. Du wirst viel Spaß haben.
Auf jeden Fall. Also ich bin drüben schon geflogen. Wir haben auch regelmäßig mal Aufträge, wo wir Kunden halt oder mit dem Kunden zusammen in die USA rüberfliegen, Flugzeuge angucken, Flugzeuge mit rüber überführen. Jetzt muss ich aber gestehen, bin ich eher ein Schisshase und sage nicht, ich fliege mit einer Single Engine über lange Strecken offenes Wasser. Also so eine Atlantiküberquerung in der Single Engine werde ich wahrscheinlich nie mitmachen. Da vielleicht so mit reingeschoben. Ich hatte letztes Jahr in Anführungszeichen das Glück, mein Kunde das Pech, dass ich nach Nassauwag musste, eine DA-62 wieder fit machen. Und die Maschine dann von dort aus bis Grönland wieder zurück, Island begleiten durfte. Wir sind nach Reykjavik geflogen. Und man fühlt sich schon sehr, sehr unwohl, finde ich zumindest, wenn man jetzt so eine lange Strecke über Wasser fliegt. Ich finde es auch unheimlich langweilig, muss ich jetzt gestehen, weil es sieht alles gleich aus, 4,5 Stunden lang. Der Ausblick auf Island hat mich dann aber so ein bisschen entschädigt mit dem aktiven Vulkan, der da ja gerade ausgebrochen war letztes Jahr, beziehungsweise noch aktiv war. Man konnte so ein bisschen die Lava beobachten, da im Sonnenuntergang anzufliegen. Das hat das Ganze schon so ein bisschen entschädigt, muss ich gestehen. Aber ansonsten habe ich wenig Lust darauf, tatsächlich in einem Kolbenflugzeug den Atlantik zu überqueren. Aber kommt natürlich auch vor, wenn man sowas mal so machen muss.
Das heißt, dein Job, der bringt dich ein bisschen um die Welt, ja?
Tatsächlich ja. Also das Weiteste war jetzt Seattle gewesen, wo wir ein aktuelles Projekt noch hier stehen haben mit einer Avionik-Umrüstung. Wir haben eine Aerostar abgeholt. Da haben wir auch erst drüben mit, ich sag mal, eine funktionelle Pre-Buy-Inspection mitgemacht. Wir sind da drüben ein bisschen Training geflogen, sodass wir alles so aus oder im Bereich Seattle rum ausprobieren konnten, schauen konnten, wo man da hinkommt. Und da war es schon sehr faszinierend, wenn man so ein Schild sieht, keine Landegebühren und Parkgebühren dann ab 5 Tagen und dann auch nur $3,15. Das war schon sehr erstaunlich.
Das ist anders als hier, ja. Hier ist ja das Landen schon teurer.
Auf jeden Fall. Aber ein Punkt für Hildesheim, wir haben immer noch sehr moderate Landegebühren. Also mit einer Cirrus oder sowas bei ungefähr 15 Euro. Das hält sich also auch sehr im Ganzen hier noch.
Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, hier überhaupt eine Firma zu gründen?
Ich glaube, es war so die allseits bekannte Schnapsidee. Ich selbst bin gelernter Fluggerät-Elektroniker und habe meine Ausbildung ganz normal abgeschlossen. Bei einer relativ großen deutschen Airline in Hamburg oben. Bin dann zu denen in eine andere Abteilung nach Frankfurt gewechselt, habe dort dann Triebwerke für ein halbes Jahr gemacht, wo ich dann nicht ganz so glücklich war, bin dann im Guten auseinandergegangen, bin dann nach Hildesheim zurückgewechselt, wo es früher eine Werft gegeben hat, habe ein Jahr lang die Leitung der Avionik übernommen, bis aber das Unternehmen für sich festgestellt hat, dass es aufgrund von Personalmangel so nicht weiter bestehen kann und auch nicht möchte. Man hat sich dann schlussendlich entschieden, das Unternehmen halt einzustellen, wo ich dann noch mit einem befreundeten Prüfer zusammen 2 Jahre lang auch Umrüstung gemacht habe auf der Independent Certifying Staff-Ebene und immer wieder so kleinere Projekte gehabt haben, bis ich halt meinen geschätzten Freund und auch mittlerweile Mitgesellschafter, den Kostja Dümke, kennengelernt habe vom Skyfox Pilotenshop, mit dem ich dann zusammen tatsächlich die Idee entwickelt habe, dem Skyfox Pilotenshop eine praktische Maintenance mit anzuhängen. Und so entstand dieses Projekt Skyfox Maintenance
im Prinzip im Dezember 2019.
Mhm. Vielleicht auch ein bisschen vorher. So ganz kriege ich das tatsächlich im Nachhinein nicht zusammen. Aber ungefähr so lief das. Und wir haben uns dann natürlich relativ schnell, sind wir uns einig geworden, wir möchten irgendwie was praktisch damit machen. Wir möchten, dadurch, dass hier die Werft zugemacht hatte, am besten den Standort nehmen, wo ich natürlich hergekommen bin. Hildesheim selber bietet als Standort sehr gute Vorteile. Also wir sind direkt an der Autobahn gelegen, wir haben eine Zuganbindung, die direkt nach Berlin geht. Wir haben eine Zuganbindung, die in 1 durch bis Frankfurt Airport geht. Man kommt von hier aus relativ gut in den Westen. Wir haben, wie gesagt, A7 vor der Tür, A2 vor der Tür. Das funktioniert recht hervorragend und einen super Flugplatz, wo ich halt auch gegebenenfalls meine Ansätze mit dem Flieger erledigen kann.
Ja, man sieht es jetzt so gerade da hinten, da ist, gut, der ist jetzt vielleicht nicht gerade im Anflug auf Hannover, aber nichtsdestotrotz, Hannover Airport habt ihr hier auch in der Nähe. Das heißt also, infrastrukturmäßig seid ihr hier bombenmäßig aufgestellt.
Auf jeden Fall. Also wir haben natürlich auch mit Bewerber, wo wir schon gesehen haben, dass Hildesheim einen gewissen Standortvorteil bringt, weil man halt doch auch in der Nähe von Hannover ist. Wir hatten uns damals ein bisschen mehr erhofft, auch Mitarbeiter aus dem Bereich Hannover kriegen zu können. Auch weil Wunsdorf ja auch um die Ecke ist mit der Bundeswehr, die ja selber ausbildet in Wunsdorf, eigene Berufsschule in Neustadt am Rügenberg. Also die Gedanken sind damals alle schon mit eingeflossen.
Wir sind mittendrin im Thema. Wie viele Mitarbeiter hast du oder habt ihr?
Jetzt aktuell 7 Mitarbeiter, sind aktuell dabei, aber auch Mitarbeiter wieder aufzubauen. Wir haben ganz viele Ausschreibungen. Wir werden ab dem Sommer jetzt ausbilden. Jeweils ein Fluggerätmechaniker für die Instandhaltungstechnik, ein Fluggerätelektroniker. Wir bekommen jetzt noch einen neuen Mechaniker dazu, der auch gleich parallel auf den Prüferlehrgang drauf geht. Also wir investieren sehr viel in unsere Ausbildung, möchten auch, dass die Leute viel weiterkommen, versuchen auch Lehrgänge mit anderen Herstellern zusammenzumachen, sodass das alles nicht zu kurz kommt und wir natürlich auch eine bisschen Wissensvermittlung machen können. Mhm.
Also Personal ist ein großes Thema, wie in vielen anderen Branchen auch, ne? Aber womit habt ihr so sonst so zu kämpfen? Als luftfahrttechnischer Betrieb, habt ihr immer noch Probleme mit Ersatzteilen oder hat sich das ein bisschen verbessert?
Also Mitarbeiter, überall das gleiche Thema. Ich glaube, es gibt aktuell keinen Betrieb in Deutschland, der nicht am Jammern ist, dass es keine Mitarbeiter gibt, und da kann man auch zu den Großen gehen, um da noch das Wort mit reinzuschieben. Aber ansonsten problematisch, natürlich immer noch eine gewisse Teileversorgung. Das hält sich aber im Moment in Grenzen mit der Abarbeitungszeit der Luftfahrzeuge. Also wir können im Moment gut bestellen, haben das Größte, sage ich jetzt mal, was unsere Avionik-Schiene angeht, bei Transpondern, die liegen zwischen 6 und 7 Monaten. Da zeichnet sich jetzt aber die Verbesserung ab, weil die Hersteller umgestellt haben auf andere Teile, besser verfügbare Teile, viel mehr eingekauft haben an Kleinstmaterialien, wo das funktioniert. Wir haben so Einzelteile, die mal schwieriger zu bekommen sind, einzelner Hersteller, wo die Teile nicht lieferbar sind, weil es den Hersteller unter anderem nicht mehr gibt oder insolvent ist, eher meistens nicht mehr gibt. Ansonsten gab es jetzt im Winter hin die Problematik, Batterien zu bekommen. Das ist auch mal mehr, mal weniger. Dann haben unsere üblichen Lieferanten auf einmal 200 Batterien auf Lager. Man guckt am nächsten Tag und es ist 200 im Minus. Also im Moment wirklich ein Hin und Her. Und da gilt es eher so der Planung nach und intelligenten Programmen halt zu sagen, was halten wir uns vor, wo wissen wir, davon wird viel verkauft, wo wissen wir, geht gar nicht, liegt bei uns schon seit Jahren auf Lager. Nettes Beispiel ELT-Batterien, so Mitte, Ende letzten Jahres. Großes Problem, ELT-Batterien zu bekommen, teilweise in Einverständnis mit den Camus zusammen, diese Punkte dann nach hinten geschoben, ein halbes Jahr lang als Deadline-Item, weil man einfach keine ELT-Batterien bekommen hat. Und jetzt haben wir 50 ELT-Batterien auf Lager und verkaufen keine mehr, weil die ganzen ELTs alle gewechselt wurden. Mhm. Also ungefähr sowas.
Wenn du sagst, Wartezeiten für Ersatzteile, wie kommuniziert man das jetzt mit dem Kunden? Du hast gesagt, ihr habt natürlich auch Teile auf Lager, was dann vielleicht, ich sag's jetzt mal, grundüberholt ist. Wie kommuniziert man jetzt da mit dem Kunden? Da ist jetzt ein künstlicher Horizont, der braucht jetzt einfach länger. Wie macht man das? Oder welche Schwierigkeit ergibt sich da? Weil die Leute wollen ja immer in die Luft mit ihrem Flieger.
Also es ergibt sich ja Schwierigkeiten jetzt in zwei Richtungen. Ob wir jetzt zum Beispiel einen Avionik-Umbau haben, was bei uns natürlich auch vorkommt, weil wir als Vollbetrieb natürlich sowohl Avionik als auch Mechanik-Thematiken anbieten. Überholung, Modifikation in dem Fall, wie gesagt, Avionik und halt auch die normale Wartung, sodass ich das mal unterscheiden würde. Also wenn wir eine Umrüstung machen und es kommt da dann irgendwann zu einer Thematik, dass zum Beispiel ein falsches Teil geliefert worden ist, dass irgendwas nicht so passt, wie es soll. Also wir haben ein Projekt, wo das nämlich genau der Fall war, was eine unheimlich hohe Standzeit jetzt ausgelöst hat. Ist es schwierig, mit dem Kunden zu kommunizieren und ihm zu verstehen zu geben, warum das jetzt passiert ist. Anders sieht es jetzt bei der Wartung zum Beispiel aus. Also wenn wir etwas finden, also ich nehme jetzt mal eine Moni als Beispiel, haben wir jetzt Korrosion an einigen Stellen der Ruderanlenkung gefunden und des Seitenruders hinten. Dann ist es so, dass wir eine Person hier haben, die wirklich sich nur um den Kontakt mit den Kunden kümmert. Der ruft hier regelmäßig an. Es gibt Informationen per E-Mail dazu, es gibt Bilder dazu. Wir schreiben eigens für diese sogenannten Findings, wie wir sie nennen, ein Angebot, was wir schätzen, was es natürlich dauert, gehen auf den Kunden zu und sagen, pass auf, die und die Teile sind bei dir defekt, wir haben sie angefragt, also wir informieren halt wirklich ad hoc und haben manchmal einfach noch keine Lieferzeit. Also gerade, wie gesagt, Teile Muni ist im Moment so, dass man die Teile anfragt und hofft eigentlich, sie zwischen 14 Tagen und 3 Monaten zu haben. Anders zum Beispiel unser kleines Wrack, was wir noch hinter uns betreiben, die 414, die wir wieder aufbauen, wo gar nicht klar ist, wann die Teile kommen, weil sie halt gar nicht mehr produziert werden. Beziehungsweise halt nur auf Abruf jetzt produziert werden und sich mal das initiale Lieferdatum jetzt für unser Fahrwerk, was ich vorhin mal erwähnt hatte zwischen uns, Fritz, von Oktober 2022 auf mindestens August geschoben hat, wenn nicht August 24.
Deshalb, das heißt, eine Hauptaufgabe ist bei euch praktisch Teilejäger.
Auf jeden Fall. Also entweder Teilejäger als auch Kundenbesänftiger. Also unser Anspruch ist es natürlich, Flugzeuge in der Luft zu halten. Das sind, wie ich es immer so schön sage, Flugzeuge und keine Stehzeuge. Und das tun sie teilweise sowieso genug, wenn sie halt dann rumstehen. Und wir haben natürlich weder unbegrenzt Platz noch Zeit noch Personal, sodass ich mir erlauben kann, hier 50 Flugzeuge hinzustellen. Entsprechend ist natürlich der eigene Ansporn, Teile zu finden, relativ groß. Also auch jetzt im Winter gab es den Fall für eine Cirrus, eine Klimaanlagenbrecke zu finden, wo wir bis nach Kanada gegangen sind und dann eigentlich sehr ungewöhnlich einer anderen Werft dieses Bracket abgekauft hatten, weil sie es auf Lager hatten.
Okay. Wie viele Mitarbeiter sind denn da an einem Flugzeug normalerweise gebunden?
Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also es kommt ein bisschen auf die Größe des Projektes an. So eine normale Kontrolle läuft immer mit 2 Mitarbeitern durch. Einer, der zum Beispiel das Triebwerk macht, der andere, der die Zelle macht. Das kann aber zu einer DR-62 hochgehen, wo dann 3 oder 4 Mitarbeiter eingebunden werden. Ich sag mal, Avionik-Projekte meistens wieder ein bisschen unterschiedlich, auch unterschiedliche Phasen. Da ist es so, dass dann zum Beispiel ein Mechaniker seine Mechanikarbeiten ablöst, also Panel ausbauen, Panel einbauen, ein Magnetometer vielleicht noch einbauen, die Servos einbauen. Das passiert zum Beispiel schon meistens zu zweit, weil man nieten muss. Das heißt, einer liegt außen vom Flieger, der andere liegt im Flieger. Avionik ist es dann aber in der Größe Flugzeug meistens so, dass da nur einer mit beschäftigt ist, weil sonst können die gar nicht reinpassen.
Wenn du sagst, ihr wollt ausbilden und man findet momentan kein Personal, wie viele Leute könntest du denn jetzt einfach mal so ad hoc einstellen, um zu sagen, jo, jetzt habe ich genug Leute, damit wir noch effizienter arbeiten könnten?
Also wir haben aktuell 6 Mechanikerstellen ausgeschrieben, die wir gerne besetzen möchten, also 6 Fluggerätmechaniker in Standhaltungstechnik und würden aktuell auch 4 Fluggerätelektroniker nehmen. Für uns natürlich auch wichtig, sie müssen kein Prüfer sein, also sie müssen noch keine Prüferlizenz haben. Wie ich es auch eingehend mal erwähnt habe, wir sind bereit, Leute auch dahingehend weiter zu schulen. Wir möchten gerne, dass die Leute Prüfer werden und da wird man sich sicherlich auch einig am Ende. Aber wir würden auch Leute nehmen, die aus dem größeren Bereich kommen und ich sag mal in den kleineren Bereich umgeschult werden. Muss man aber so sehen, dass halt, wir hatten hier in der Vergangenheit Kollegen und auch immer noch Kollegen, die jetzt aus der Großluftfahrt gekommen sind, also zum Beispiel an Felix 320 geschraubt haben, mich mal selber mit eingeschlossen. Ich habe damit initial angefangen und meine Ausbildung gemacht. Die Umschulung ist aber nicht das Einfachste und ich sag mal von den üblichen Checks, die man so kennt und gerade eben mal vielleicht eine Leuchtstoffröhre tauschen als Fluggerätelektroniker, geht es natürlich runter in die Modifikation. Also wir ziehen Kabel selber, wir erstellen unsere Schaltpläne selber. Wir haben also keinen Ingenieur dahinter, der uns das irgendwie erstellt. Auch wenn das im Moment eine Überlegung ist, jemanden dafür einzustellen, der da genau das macht. Weil die Systeme werden immer komplexer. Man kann gefühlt alles miteinander verbinden. Man muss aber irgendwie die Rechtslage mit betrachten. Was darf man wie einbauen? Wann darf man es einbauen? Wo muss man was für erfinden? Weil unsere Flieger sind ja zum Teil auch aus 1970. Und da spricht dann wieder eine eigene Rechtslage für sich. Also es wird eigentlich eher ein bisschen selbstständiger und auch verantwortungsvoller, als wenn ich jetzt von größeren Airlines gekommen bin aus den Wartungsbetrieben, wo man halt wirklich sein Arbeitspaket hat.
Also das kann ich bestätigen, das ist ja bei mir in der Branche sehr ähnlich, wenn da Leute von der großen Firma kommen, so ihren kleinen Arbeitsbereich hatten und auf einmal irgendwie mehr oder weniger alles machen müssen. Das ist schon ein ordentlicher Umstieg, ne?
Auf jeden Fall. Wir versuchen natürlich jetzt gerade unsere Modifikation mit eigens hergestellten Kabelbäumen durchzuführen, sodass wir die zum Beispiel vorbereiten lassen für uns. Das ist dann aber, wie gesagt, diese Ingenieurtechnik, die wir anziehen, unseren Kabelbaum in Anführungszeichen entwickeln, sage ich mal, nach den Herstellervorgaben, den einmal extern fertigen lassen und dann halt mit Projektbeginn schon mal den Kabelbaum hier haben, sodass das einfacher ist. Ich muss mich nicht auf einen Mühe runterbrechen, wo es sowieso aktuell schwierig ist, das Personal zu haben. Also wir haben gar nicht die Kapazität, sage ich mal, kurzfristig Kabelbäume zu bestellen. Dafür gibt es dann halt Aufführungen.
Ja, man hört ja schon, dass ihr schon relativ viel macht in eurem Portfolio. Eine der größten Aufgaben ist wahrscheinlich die 100-Stunden-Kontrolle, über die wir mal reden wollten mit euch. Wie läuft denn die so normalerweise ab?
Also wir machen natürlich Kontrollen, auch bis 10.000 Stunden Kontrollen. Also es ist ja von Flugzeugmuster und Typ und Hersteller komplett unabhängig und auch immer verschieden. Also da gibt es ja welche, die brechen das auf 5 Stunden runter. Und dann gibt es Flugzeughersteller, die sagen, es reicht, wenn wir deinen Flieger alle 200 Stunden mal sehen. Aber so eine Kontrolle geht eigentlich los bei der Beauftragung. Könnten wir fast mit einem Organigramm anfangen, sage ich mal. So ein Prozessflow ist das mehr oder weniger. Wir bekommen also den Auftrag seitens 99% der Fälle des Kunden. Richtig ist natürlich, wenn es ein Carmo-Flugzeug ist, über die Carmo. Die Carmo schickt uns ein sogenanntes Work Package, also unseren Arbeitsauftrag. Was ist denn eigentlich alles fällig an diesem Luftfahrzeug? Alternativ bereiten wir sowas natürlich für den Kunden selber vor, führen offiziell nicht die Lufttüchtigkeit, dafür sind wir nicht berechtigt und nicht zugelassen, aber wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre eigenen Instandhaltungsprogramme halt durchzusetzen und gucken uns zusammen mit ihm an, was an diesem Luftfahrzeug fällig ist. Ich sage jetzt mal unsere 100-Stunden-Kontrolle, weil er 100 Stunden geflogen ist oder zum Beispiel auch ein Jahr um ist. Also eine 100-Stunden-Kontrolle kann auch nach 12 Monaten fällig sein. Das heißt, wir erstellen dann unser Work Package für ihn, beziehungsweise er gibt uns dann sozusagen den Auftrag, was wir zu machen haben. Es geht bei uns in die Arbeitsvorbereitung, auch mit unserem Kollegen, der die Kommunikation mit dem Kunden hält. Er bereitet seine Dokumentation vor, bereitet sogenannte Arbeitskarten vor, die angefangen ist üblicherweise mit der sogenannten Incoming Inspection. Das heißt, wir gucken uns den Flieger an, nehmen alle persönlichen Gegenstände, Headsets, Kugelschreiber erstmal aus diesem Flieger raus, packen die bei uns in eine Kiste, die dann versiegelt wird und dem Flugzeug zugeordnet wird und stellen sie zur Seite. Kommt natürlich auf das Flugzeug an, je größer, umso mehr persönliche Gegenstände, also auch mal 2 oder 3 Kisten.
Und habt ihr da schon mal was Interessantes gefunden?
Nichts Erwähnenswertes.
Schade.
Von bis ist da alles Mögliche dabei. Fang dann an, sage ich mal, Bilder des Flugzeuges zu machen, aufzunehmen, wie das Flugzeug eigentlich aussieht, mit dem Kunden einmal rumzugehen, Schäden abzugleichen, was bei 40 Jahre alten Fliegern teilweise nicht ganz einfach ist, weil da kann man eigentlich nur noch Videos machen. Da sind teilweise kleine Beschleunschläge, Farbabplatzer und man mag es kaum glauben, aber teilweise wird sowas versucht, hinterher dann doch mal uns als Problem zu geben, wir hätten es verursacht, wo man dann aber schon leicht daraus Stellen und so sieht. Also das ist manchmal schon recht kompliziert und auch komplex geworden und da ist auch eher so diese Thematik, einige wenige verderben den Größeren den Spaß. Aber da kann man ja Lösungen für finden, wie wir es halt machen. Und normalerweise geht dann so die Kontrolle los. Also Ölwechsel steht ja bei der 100er eigentlich immer mit an. Das heißt, der Flugzeug geht in den Standlauf mit rein. Wir nehmen initial Eingangswerte auf, gucken uns an, ob das Triebwerk erstmal vernünftig läuft, ob uns am Boden schon irgendwas auffällt. Lassen dann das Öl ab, wechseln den Filter, schneiden die Filter auf. Und arbeiten dann ganz strukturiert die Checkliste des Herstellers einmal durch. Und danach gibt es einen Ausgangsstandlauf, die Zertifizierung dazu und bei größeren Sachen, wenn es jetzt über eine 100er hinausgeht, sogar noch einen Abnahmeflug.
Wenn du sagst, alte Flieger, die kommen hier rein und dann hat man den Steinschlag, ist der Kunde bei dieser Bestandsaufnahme dabei oder lernt man aus der Erfahrung heraus, dass man sagt, wir möchten den Halter dabei haben, damit man eben sowas nicht in die Schuhe geschoben bekommt?
Ist jetzt auch so eine Ja- und Nein-Antwort. Wir haben natürlich gerne den Kunden dabei. Jetzt ist es aber so, dass die nicht immer alle hier aus Hildesheim kommen, sondern unser entferntester Kunde kommt jetzt demnächst aus der Schweiz. Wir haben einen Flieger aus Rumänien hier, der es mit 2 beruflichen Piloten hierher hat fliegen lassen. Das heißt für uns, wir müssen natürlich die Schäden aufnehmen, bevor wir irgendwas daran machen und schicken sie ihm erstmal zu. Also entweder das Video oder wenn es größere Schäden sind, wirklich Details oder Detailfotos davon, was auch ein Teil Eigeninteresse ist, damit es A, nicht an uns geschoben werden kann und B, wir gegebenenfalls ein Angebot zur Behebung schreiben können. Also wer möchte denn schon schöne Steinschläge haben? Also der Wunsch ist eigentlich da, es mit dem Kunden zusammenzumachen, aber wir müssen es trotzdem festhalten. Das heißt, es wird immer Videos geben, es wird immer Bilder geben, weil wir haben es auch schon erlebt, dass mit dem Kunden rumgegangen wurde. Es wurde auf diese Bahnstandung gezeigt, es wurde festgehalten und es hieß trotzdem hinterher, sie wäre nicht vorher da gewesen. Also auch alles schon erlebt bei uns.
Ah, da gibt es bestimmt ein Spektrum von bis, ne? Was du an Kunden erlebt hast.
Leider ja. Also es ist auch so geworden, so gehässig sich das anhört, dass es auch Kunden gibt, wo wir sagen, es ist okay, aber es passt halt einfach nicht zu uns. Und es gibt genügend andere Werften in der Umgebung, wo es wahrscheinlich für ihn eher passt. Und das ist nicht mal, ich sage jetzt mal, ein 150er Cessna-Kunde. Also auch den machen wir hier herzlich gerne und haben wir auch, glaube ich, drei in der Betreuung aktuell. Sondern es sind auch Zirren dabei, wo wir gesagt haben, es passt einfach mit der gemeinsamen Philosophie und Mentalität nicht. Würden dich bitten, vielleicht doch mal woanders zu probieren. Jetzt auch erfahrungsgemäß kommt es dann dennoch immer wieder dazu, dass es dann heißt, okay, es war vielleicht doch nicht so schlecht bei euch.
In Amerika ist ja das Thema Pilots Assisted Maintenance ein beliebtes oder großes Thema. Hattet ihr das auch schon, dass einer hier mitgeschraubt hat aktiv?
Also wir haben immer mal wieder die Anfrage, ob die Leute nicht mitschrauben können, weil sie der Meinung sind, es wird günstiger. Wir erleben meistens so das Gegenteil. Also unsere Leute werden aufgehalten, ihre Arbeit halt routiniert durchführen zu können, die Checkliste durchzugehen und die Halter haben natürlich Fragen. Wir hatten tatsächlich mal zwischendurch überlegt, Wochenende so einen Kurs anzubieten, 6 Flieger hier reinzustellen mit einem Prüfer zusammen. Ihr dürft alle eure Arbeiten machen. Der Prüfer guckt sich das hinterher nochmal an, steht für Fragen zur Verfügung und danach können die halt weiterfliegen, ich sag mal, einen Low-Budget-Bereich oder das Eigeninteresse mit abzudecken. Tendenziell sagen wir natürlich, wenn einer Interesse hat, eine 100er mitzumachen, eine 100-Stunden-Kontrolle gerne. Müsste man halt schauen, wie man das dann irgendwie verrechnet. Es gibt Leute, die natürlich geschult sind, die sagen, wir haben die 100er schon gemacht. Das geht alles irgendwie. Also man kriegt es schon kombiniert. Aber die Anfrage ist tatsächlich recht häufig.
Interessant. Moritz, jetzt sind wir uns einig, wir sind uns grün, wir haben jetzt ein Flugzeug zusammen, der Johann und ich, also in meinen Träumen haben wir das zusammen und jetzt sind wir uns einig, wir kommen zu dir und jetzt wird der Flieger bestandsaufgenommen bei dir ins System. Welche Unterlagen brauchst du von uns, was bringen wir dir alles mit?
Kommt es jetzt auch wieder ein bisschen darauf an, was wir halt wirklich machen. Also gehen wir von einer 100-Stunden-Kontrolle aus, nehmen wir trotzdem für uns üblicherweise erstmal alle generellen Luftfahrzeugdokumente. Also einen Eintragungsschein scannen wir bei uns ein, weil wir bei uns eine eigene Akte mit anlegen. Wir nehmen das Lärmschutzzeugnis mit auf, das Lufttüchtigkeitszeugnis. Wir scannen das Bordbuch, die letzten 3 Seiten für uns einfach einmal ein, dass wir halt auch diesen Proof haben, dass der Flieger auch wirklich diese Stunden hat, die wir dann hinterher freigeben. Ja, und ansonsten unterschreibst du uns einen Auftrag, mit der du uns dafür erteilst, deine Aufgaben oder deine Wartungen, die du beauftragt hast, dass wir sie durchführen dürfen.
Okay.
Gibt es da von deiner Seite aus Wünsche, wie die Kommunikation abzulaufen hat? Also es gibt bestimmt Kunden, die sagen, hier Flieger, da Papier und tschüss. Und was wäre so dein Lieblingskunde?
Ah, das ist schwierig zu sagen. Es ist tatsächlich so, dass wir unseren Kunden schon in die Richtung bringen, was wir natürlich brauchen. Also ich sage mal, um die Arbeiten zu beginnen, reicht uns erstmal der unterschriebene Auftrag aus. Wir müssen es natürlich aber hinterher freigeben. Wir legen, wie gesagt, unsere Akte einmal an und da gucken wir ja schon drauf, dass es vollständig ist. Das heißt, wir werden ihn auch darauf hinweisen, pass auf, wir brauchen bitte folgende Sachen. Wir sind aber als junges Unternehmen sehr lösungsorientiert. Also wenn irgendwas fehlt, kann man halt schauen, dass man sowas mit ihm neu beantragen kann oder ob er irgendwie ein Instandhaltungsprogramm nur neu ausfüllen muss, unterstützen ihn, wie gesagt, dabei. Da gibt es gar nicht so den Wunschkunden. Also was man vielleicht sagen kann, so der Wunsch wäre vielleicht mehr zuzuhören manchmal und auch zu verstehen, dass wir mit Lieferzeiten teilweise einfach nichts zu tun haben. Also eher in die Richtung, das Verständnis auch zu zeigen, dass wir uns natürlich bemühen, wie gesagt, ein Flugzeug am Fliegen zu halten und nicht am Stehen, also Dinge aber auch gar nicht beeinflussen können. Also da kann man manchmal noch da stehen und sagen, du kannst in 4 Monaten kommen und dann ist aber plötzlich dann Verbrauchsmaterial nicht mehr lieferbar. Das ist dann wirklich schwierig. Also da eher mal so das Verständnis für aufbringen. Also wie gesagt, unser Eigeninteresse, Flugzeuge sollen fliegen und nicht am Boden stehen.
glaube, da seid ihr auch, also zumindest das, was ich von anderen Kollegen gehört habe, auch relativ einzigartig oder zumindest besonders, dass ihr diese aktive Kommunikation zum Kunden habt, weil ich auch leider von vielen gehört habe, ich gebe meinen Flieger ab und dann höre ich bis der fertig ist, nichts mehr davon, muss aktiv nachfragen oder sowas. Wenn Probleme da sind, dann wird sich bei mir nicht gemeldet, sondern im schlimmsten Fall sogar repariert, ohne dass ich es beauftragt habe. Also das ist dann ja schon eine Art von Kommunikation, wie man sich das auch als Kunde wünscht, ne?
Also wir haben aus der Erfahrung gelernt, dass wirklich, ich sag mal, wirklich kleinere Beanstandungen würde wir wahrscheinlich mit aufnehmen, gar nicht mal groß melden, wenn wir irgendwo mal wieder einen Tick Farbe dran machen oder eine Schraube ersetzen. Das sind so Sachen, wo ich sage, da reden wir vielleicht um 15 Euro. Das ist die Nachfrage nicht wert. Das kostet denen Zeit, das kostet uns Zeit. Aber wir haben den Lennart Nerge bei uns, der die Kommunikation aktuell führt und schon darauf auch aus ist, mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Auch da übrigens, auf die vorhergehende Frage, gerne ihm auch mitteilen oder auch mir mitteilen, wenn es spezielle Wünsche seitens der Kommunikation gibt. Also im Moment ist es so, dass wir relativ häufig bei größeren Projekten oder Kontrollen freitags eine Statusmeldung abgeben. Folgende Dinge sind erledigt. Wir haben übrigens noch folgende Punkte geöffnet. Hast du irgendwie eine Rückfrage oder irgendwie sowas oder ihr ihn sogar anruft? Da ist es aber auch mittlerweile in die Richtung gegangen, wir machen sehr viel schriftlich. Also das Telefonieren ist toll. Es gibt bei uns dann meistens im Nachgang eine kurze E-Mail. Sehr geehrter Herr So-und-so, vielen Dank für das Gespräch. Eben nur noch mal zum Festhalten, wir haben Folgendes besprochen, wenn wir noch mal was ändern möchten. Weil es natürlich auch in der Vergangenheit dann irgendwie gab, wo es hieß, habe ich gar nicht beauftragt oder war anders abgesprochen. Und da auch wenn irgendwas falsch sein sollte, ruhig reagieren. Wir können überall noch was ändern oder auch nicht. Nein, eigentlich können wir was ändern. aber ja, genau.
Apropos junges Unternehmen und Felix, du hast einen großen Instagram-Kanal. Ja, mal ja doch, ja, der ist schon ist groß. Wie, er wächst, oh Gott, der wächst noch. Felix, wie wichtig ist, oder generell, wie wichtig sind für euch die sozialen Medien? Also klar, eine Werft bekommt natürlich nicht ihre Kunden, nicht nur durch Mundpropaganda, sondern natürlich auch durch dich, dass du postest. Und wie sehr nimmt dieser Social-Media-Content einen wichtigen Stellenwert generell auch jetzt schon in der allgemeinen Luftfahrt ein?
Ja, ist immer schwierig zu sagen. Also ich glaube, so für gerade, also ich würde mich jetzt immer noch als relativ jung bezeichnen, ich bin jetzt auch Anfang 30, aber trotzdem so die Generation, gerade die jetzt nachkommt, für die ist es natürlich immer wichtiger. Und ja, Moritz hat das ja jetzt angesprochen, wir suchen ja auch Leute, die jetzt mit der Ausbildung starten wollen. Das heißt, das sind ja Leute, die jetzt vielleicht ja Anfang 20 sind, vielleicht sogar noch jünger, die jetzt gerade Abi gemacht haben oder gerade vielleicht mit der Schule fertig geworden sind. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich als Unternehmen auf den sozialen Medien darstellt. Einerseits, um halt Mitarbeiterwerbung zu machen, dass die Leute auch sehen, ey, wer ist eigentlich in dem Unternehmen, wer arbeitet denn da, wie sieht denn das da aus überhaupt? Und ihr hattet das ja eben auch schon angesprochen, so ein bisschen, als es darum ging, dass viele Leute von den großen Firmen jetzt hierher wechseln, also in so ein kleineres Unternehmen. Da habt ihr jetzt eben gesagt, da geht es natürlich als Avionika nicht mehr darum, dass du da irgendwelche Leuchtstoffröhren austauschst, sondern es ist natürlich schon komplexer geworden. Das kann man natürlich auch total positiv sehen, ne? Also der Aufgabenbereich verändert sich total. Moritz hat es jetzt eben auch schon gesagt. Dadurch, dass das hier halt ein kleines, familiäres Unternehmen ist, kurze Wege, man kann selber die Prozesse auch mitgestalten. Das ist halt ein riesengroßer Vorteil. Und wenn man das halt über Instagram oder über TikTok jetzt zum Beispiel, Facebook gibt es ja auch noch, oder YouTube zum Beispiel, wenn man das so ein bisschen mitbekommt einfach, dass es total familiär hier abläuft, dass sich die Leute auch kennen, dass man mal eben zum Chef gehen kann und sagen kann, hier, der ja selber auch Ahnung hat, was ja auch ein riesengroßer Vorteil ist, ja, also wahnsinnige Expertise natürlich, da kann man ja auch gar nicht als Mitarbeiter viel falsch machen. Und wenn man das schon mal mitbekommt, so einen ersten Eindruck hat, dann kann man sich natürlich auch auf so ein Bewerbungsgespräch viel besser vorbereiten. Man weiß selber auch, was einen erwartet. Das kann man mit seinen eigenen Erwartungen auch abgleichen, ob das für einen passt. Und ich glaube, das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Und ich glaube, auch für die Kunden zum Beispiel ist es toll, wenn man mal einfach so einen Einblick in die Werft bekommt. Moritz hat das ja eben schon gesagt. Natürlich, alle Kunden sind herzlich willkommen, dürfen sich das selber anschauen. Aber dem einen oder anderen ist es halt vielleicht gar nicht möglich. Und dann ist es ja toll, wenn man irgendwie Fotos mal sieht, wie wird eigentlich, oder auch Videos, wie läuft denn so eine Arbeit überhaupt ab? Ist das da sauber in der Halle? Ist das herrscht da Chaos oder ist das alles sauber, wird da Wert auf Präzision gelegt, auf Qualität, auf Sicherheit? Das finde ich schon immer wichtig und ja, ich glaube, dass so soziale Medien da eine riesengroße Rolle spielen. Also ich selber bin in meinem Alltag auch so, du kennst das auch, Fritz, aus dem Layover, wenn man unterwegs ist. Mittlerweile ist es eigentlich Standard. Überall, wo ich hingehe, gehe ich erstmal kurz auf Google Maps und gucke, gibt es da ein paar Bilder zu, wie sind, also Kundenrezensionen. Gut, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil man da natürlich auch immer gucken muss, ist das jetzt realistisch, aber letztendlich, wenn man da ein paar gute Fotos sieht und dann sieht man schon mal, okay, wie sieht denn das Rührei aus, was mir da quasi morgens aufgetischt wird, ja, und so versuchen wir das im Prinzip auch zu machen. Also einerseits, um Mitarbeiter oder um uns darzustellen für Mitarbeiter oder für Auszubildende, einfach zu zeigen, hier, das sind wir, die Leute stehen dahinter, hinter Skyfox Maintenance, aber natürlich auch für die Kunden, um denen Einblick zu geben und generell natürlich aber auch für Luftfahrtinteressierte, weil ich glaube, ja, Thema Luftfahrt interessiert schon viele Leute, es finden viele Leute interessant, auch wenn sie vielleicht selber gar nicht fliegen oder sich keinen Flieger leisten können, aber trotzdem ein wahnsinnig spannendes Feld, also die Fliegerei an sich fasziniert viele Menschen, die Technik dahinter fasziniert auch viele Menschen und deswegen finde ich das einfach super, wenn man damit auch einen Einblick geben kann. Also das ist eigentlich so die Motivation, die dahinter steckt.
Wie viel Zeit investierst du für Instagram für Moritz? Grob.
Naja, ist immer schwierig zu sagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel im November ein relativ großes Shooting hier gehabt vor Ort, also mit Drohnenaufnahmen und sowas. Da kam auch ein Freund von mir aus Köln, der Fotograf ist, der halt auch Unternehmensfotografie auch macht. Da sind wahnsinnig tolle Fotos entstanden, muss man wirklich sagen. Also Moritz war auch begeistert, als er das gesehen hat. Also wir waren eigentlich alle begeistert und jetzt gucken wir hier auch auf den Ausdruck hier, der hier im Büro steht. Das sieht man jetzt da auf dem Video wahrscheinlich nicht, aber vielleicht können wir es nochmal reinhalten. Oder guckt auf Instagram bei Skyfox Maintenance vorbei, da wird es natürlich auch nach und nach gepostet. Also das ist im Prinzip immer so ein bisschen erstmal die Herausforderung, jetzt sozusagen Content Creation zu machen. Und wir haben natürlich dann gesagt, okay, jetzt machen wir immer zwei Tage, wo wir wirklich Bilder machen, Videos erstellen. Und jetzt ist es natürlich für mich im Prinzip wöchentlich die Aufgabe, davon Content nach außen zu bringen. Und jetzt gerade am Dienstag haben wir uns jetzt abgesprochen, letzte Woche geht es halt jetzt darum, die Ausbildungsplätze halt zu besetzen. Das heißt, da lief jetzt haben wir jetzt halt ein Bild oder es geht jetzt so ein bisschen darum, Werbung zu machen für Mitarbeiter. Also immer abhängig, also jede Woche wird gepostet, wir telefonieren regelmäßig. Es ist jetzt natürlich nicht mein Hauptjob, aber es ist schon, ja, ist flexibel. Also genau, aber das macht auch Spaß. Also mir macht es total Spaß, man kann sich seine Zeit sehr frei einteilen. Und genau, wir hatten jetzt ja auch zum Beispiel, Aero steht ja jetzt vor der Tür. Da ist ja auch viel Werbematerial, was man da mal erstellen muss. Da haben wir natürlich die neuen Fotos jetzt auch genutzt, dass das alles designtechnisch alles mal ein bisschen optimiert wird und so. Also es ist immer was zu tun eigentlich.
Moritz. Letztes Jahr ein eigenes Corporate Identity Design.
Genau, das stimmt. Also da haben wir schon ein bisschen viel gemacht. Also ja, aber zeitlich, ich weiß gar nicht, ich könnte das jetzt, also ich schreibe meine Stunden nicht auf, wenn man so sagen will. Also wenn ich jetzt mal 3 Wochen Urlaub machen will, hat Moritz da nichts gegen, aber wenn dann natürlich mal ein bisschen arbeitsintensive Sachen ist, dann bin ich jetzt auch niemand, der sagt, ey, ich mache jetzt nur meine 2 Stunden und schreibe das auf. Also ich kann Werbung für Moritz als Chef machen, ich bin sehr zufrieden. Bewerbt euch bei ihm, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Unternehmen, ja.
Genau. Ja, das ist doch genau das richtige Stichwort jetzt eigentlich. Also erstens, dein Kanal oder euer Kanal macht richtig Lust auf Aviation Maintenance. Und schön, ja. Was ist denn jetzt? Ich bin jetzt Abiturient, weiß gerade nicht, ob ich nach Braunschweig Luft- und Raumfahrt studieren gehe, so wie ich das damals gemacht habe, oder ob ich irgendwie eine Ausbildung machen möchte. Was ist das, was so ein Fluggerätemechaniker ausmacht? Also was sind so die tagtäglichen Aufgaben, mit denen ich zu kämpfen habe?
Also was macht ein Fluggerätmechaniker aus? Ich glaube, als allererstes müsste er wirklich dieses Interesse Luftfahrt mitbringen und auch die Passion, sage ich mal, Luftfahrt. Also gab auch Bewerber hier, die gesagt haben, naja, sie fanden das jetzt irgendwie interessant, aber Autos wären halt auch toll. Da merkt man dann relativ schnell, dass so diese Luft raus ist und die Flugzeuge uninteressant werden. Aber die Frage, welche Aufgaben hast du? Ich sag mal, im Grunde tatsächlich halt diese Kontrollen ausführen. Also es gibt das Arbeitspaket ja von dem Kollegen im Vorhinein, sage ich mal, wo man sich mit auseinandersetzen kann, wo man sich auch kurz beraten kann, was eigentlich zu tun ist. Und dann ist es an der Vorbereitung für sich selber, also wir arbeiten da gerade an einer Prozessoptimierung, Material vorab bereitzustellen in dedizierten Kisten dafür, sodass man da gar nicht so viel mehr für die einzelnen Punkte halt suchen muss. Dann halt mit drin, dem Material ans Luftfahrzeug zu gehen und dann zum Beispiel die Kontrolle zu beginnen, die offenen Punkte aus den Checklisten abzuarbeiten, Findings festzustellen, also auch wirklich mit gutem Gewissens daran zu gehen und zu sagen, okay, ist das was, was im Limit gemäß Handbuch reinfällt oder ist es gemäß Handbuch halt außerhalb eines Limits, muss ich es korrigieren und dann ist es halt, dass man es aufschreibt, wie gesagt, außer es fehlt mal eine Schraube, die kann man natürlich mal so ersetzen, aber tendenziell halt zu melden, Bescheid zu geben, nachzuvollziehen gegebenenfalls, warum es vielleicht sogar falsch ist und es dann zu beheben. Mhm. Und das ist wirklich, wie gesagt, von der normalen Kontrolle bis zu Service Bulletins, die wir natürlich umsetzen, Verbesserungen machen, herstellerseits zum Beispiel einen Integral-Fuel-Tank jetzt neu sealen, eine Kraftstoffleitung ersetzen, bis hin zu kleinen Eigenstentwicklungen, sage ich mal, um irgendwas zu befestigen oder unsere 414 hier auseinanderzunehmen.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!